Also, fangen wir zunächst mal an mit der Fragestellung, was ist eigentlich ein Standard? Das ist zunächst mal eine ganz allgemeine Definition her. Unter einem Standard verstehen wir also eine dokumentierte, von der Industrie bzw. den Anwendern anerkannte und oder von Institutionen verabschiedete Richtlinie oder Konvention, die eine Übereinkunft über Produkteigenschaften oder Vorgehensweisen darstellt. Man unterscheidet typischerweise so zwei Fälle, zwei Typen von Standards. Zum einen sind es die de facto Standards. Und was ist ein de facto Standard? Also unter einem de facto Standard wird man jetzt einen Standard verstehen, der sich, ich sag's mal salopp, irgendwie im Markt etabliert hat. Also zum Beispiel solche Windows-Anwendungen würde man als einen de facto Standard bezeichnen. Im Gegensatz hierzu, und da wird es dann vielleicht einfach schon ganz deutlich, wo der Unterschied liegt, sind diese de jure Standards dann eben solche, die von einer Standardisierungsorganisation oder Institution à la ISO, International Standardization Organization, IEEE und was es da sonst eben noch alles gibt, sozusagen verabschiedet worden sind. Wir beschäftigen uns hier mit IT-Standards im Wesentlichen. Das ist sozusagen dann eine Spezialisierung von der Definition hier oben, nämlich alle die Standards und Spezifikationen, die für den Hardware-, Soft- oder Netzbereich letztendlich gültig sind. Für die Strategien beispielsweise von Softwarehäusern ist insbesondere diese Unterscheidung zwischen offenen Standards und proprietären Standards von großer Bedeutung. Also offene Standards, was versteht man darunter? Das sind nun solche, deren Spezifikationen öffentlich zugänglich sind, sowie in der Regel frei und kostenlos nutzbar sind. Was würde Ihnen da so einfallen, so als offener Standard, vielleicht aus dem IT-Sektor irgendwas? Ja? Genau, das wäre interessanterweise auch genau der mir als erstes eingefallen wäre. Ne? Das wäre eben XML oder die Standards im Bereich Web-Services, die darauf aufbauen. Ne? Jetzt habe ich hier dazu geschrieben, also Spezifikationen öffentlich zugänglich, sowie in der Regel frei und kostenlos nutzbar sind. Hatte ich im letzten Jahr stand hier noch, die frei und kostenlos nutzbar sind. Und da hat sich ein Student gemeldet in einer Veranstaltung und sagte, naja, so immer stimmt es ja nicht. Es gibt ja auch Fälle, wo die eben nicht kostenlos nutzbar sind. Hat jemand von Ihnen eine Idee, was das sein könnte?
Hä? Ja. Das ist ja im Reader zu betrachten, der Dateien ist ja kostenfrei.
Ja.
Also die erste Nutzung ist dann kostenlos. Wenn man diese PDF erstellen möchte,
ja,
gibt es aber dann das Tool, was Geld kostet.
Richtig, das ist auch ein schönes Beispiel mit dem Adobe, ne, mit dem Reader, der eben entsprechend kostenlos ist. Aber der Writer entsprechend, der kostet eben was. Das ist übrigens eine Fragestellung, mit der wir uns in der Internet Economics Veranstaltung relativ intensiv auseinandersetzen, mit solchen Geschäftsstrategien für Anbieter digitaler Güter. Das ist sozusagen das ganze Thema einschließlich Softwareindustrie, was wir da behandeln. Ja, ein schönes Beispiel, worauf mich der Student da letztes Semester oder vor einem Jahr hingewiesen hat, war auf das Beispiel MP3, ja, wo wir ja alle oder ja viele denken, ja, das ist ein freies, offenes Format. Es ist auch insofern offen, als dass die Spezifikationen sozusagen offen liegen. Also jeder kann, der sich informieren möchte und der technisch fit genug ist, kann sich sozusagen genau die Spezifikationen anschauen. Es ist aber im Gegensatz zu dem, was man oft denkt, eben nicht frei und kostenlos nutzbar. Da gibt es eine Einschränkung. Also wenn Sie ein Musikstück aufnehmen und das vielleicht kostenfrei auf Ihre eigene Homepage zum Download anbieten wollen, dann ist das alles frei. Ja, dann können Sie das MP3-Format nutzen und dann ist es nicht nur offen, sondern auch frei. Wurde ja entwickelt vom Fraunhofer-Institut gemeinsam mit der Uni Erlangen Und mittlerweile, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, sind die Lizenzrechte aber zum Teil aufgekauft worden von, ich glaube, einer kanadischen Firma, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da ist sozusagen der Ansatz jetzt dieser: Sobald ein Anbieter mit diesem MP3-Format kommerziellen Erfolg hat, da gibt es irgendeine Grenze, die definiert ist, also der Erfolg ist definiert, wenn der Gewinn über einer bestimmten Schranke ist, die weiß ich jetzt nicht auswendig, in dem Moment wird dieser Anbieter eben auch lizenzpflichtig und muss an diesen Lizenzinhaber dann auch etwas bezahlen. Also das ist ein Beispiel dafür, zwar offen, ja, aber nicht völlig frei und kostenlos nutzbar. Im Gegensatz hierzu gibt es proprietäre Standards, ja, und das sind solche Standards, deren Nutzen durch einen Eigentümer eingeschränkt wird bzw. eingeschränkt werden kann. Das Wort proprietär heißt nichts anderes als herstellerabhängig. Ja, das ist einfach herstellerabhängig. Also beispielsweise die IBM war früher dafür bekannt, dass sie im Rahmen ihrer Netzwerkprotokolle, SNA, Systems Network Architecture, dass sie da eine sehr proprietäre Strategie verfolgt hat, ja, und sozusagen immer die eigenen Standards gesetzt hat und es damit einfach den anderen Herstellern schwer gemacht hat, entsprechend kompatible Produkte zur IBM-Welt zu entwickeln. Ja, das ist so die Idee, die dahinter steckt, dass sozusagen derjenige, der sowieso schon groß ist und im Markt drin ist, der setzt quasi die Standards, ja, und dann kann ein kleiner Anbieter kann sozusagen nur dann in den Markt auch reinkommen, wenn er kompatibel zu dem Großen ist. Ja. Eine ähnliche Konstellation haben wir in der Office-Welt jetzt mit Microsoft, die dort faktisch den Standard setzen mal untechnisch gesprochen einfach mal nur bei der neuen Version ein paar Bits umklappen müssen. Ja, in dem Moment, wo sie ein paar Bits umklappen, ja, sind sozusagen die anderen Hersteller sind nicht mehr fähig, mit diesem Produkt zu interagieren. Ja, das ist sozusagen, auf diese Weise wird da dann Politik gemacht. Ja. Das ist also die eine wichtige Klassifikation, die wir haben, und die andere ist eben die de facto Standards und die de jure Standards, die ich Ihnen eben ja schon auf der letzten Folie so grob erklärt habe, was letztlich dahinter steht. Ja, hier sind auf der Folie so ein paar Standardisierungsinstitutionen aufgeführt, die eben für diese de jure Standards dann sorgen. Ne? ITU hier, die ISO, International Organization for Standardization, das ist so eine Art Dachorganisation, die eine Vielzahl von nationalen Normungsinstituten beheimatet. IEEE ist hier so eine entsprechende Standardisierungsorganisation oder eben gerade durch die ganzen Aktivitäten im Bereich XML bekannt geworden, das World Wide Web Consortium. Ne? Und um uns mal anzuschauen, wie diese Gestaltung und Entwicklung von Standards institutionell abläuft, wollen wir uns mal genau dieses Beispiel von dem World Wide Web Consortium entsprechend anschauen. Das eben unter anderem, jetzt haben wir hier nämlich genau das Beispiel, einen solchen offenen Standard wie XML eben entsprechend entwickelt hat. Also bereits im Februar 98 vom W3C als Standard verabschiedet, mit dem Ziel eben eine Sprache zu entwickeln, die sozusagen in der Lage ist, auch Strukturen zu beschreiben. Soll ich noch mal kurz was zum Thema XML sagen oder ist das sozusagen überall klar? Wie bitte? Ja, genau. Ich weiß nicht ganz, wie sozusagen der Informationsstand ist. Also vielleicht einfach nur mal drei Sätze dazu. HTML kennen Sie ja alle. HTML ist mal vereinfacht ausgedrückt. Ist eine Sprache, mit der Sie Ihre Webseiten gestalten können. Wenn Sie also theodarmstadt.de oder sowas beispielsweise nehmen, ist das eigentlich nichts anderes als eine Sprache, mit der Sie dann entsprechend das Layout gestalten können. Ja, da können Sie dann theodarmstadt irgendwie rot machen, Sie können es gelb machen, Sie können es blau machen, fett, kursiv, alles Mögliche. Was Sie damit nicht können, ist unter anderem Strukturen beschreiben. Ja, also Sie könnten wären nicht in der Lage, so eine Struktur zu beschreiben, dass etwa die TU Darmstadt aus, ich glaube, 14 Fachbereichen oder irgendwie sowas besteht, so nach dem Motto TU Darmstadt besteht aus 14 Fachbereichen. Oder eine Adresse besteht aus einer Postleitzahl, besteht aus Stadt und besteht aus Straße und Nummer. Sie können auch nicht in HTML das Kind beim Namen nennen. Also es ist dann schwierig, die Sachen sozusagen computerbasiert zu verarbeiten. Also Sie könnten in XML eben sagen, könnten Sie einen Fachbereich eben genau Fachbereich nennen, ja. Und das HTML beschränkt sich eben auf die entsprechenden Formatierungsinformationen. So ein Anwendungsbeispiel wie EDI, Electronic Data Interchange, macht es vielleicht ganz einsichtig, wie gut man sozusagen XML verwenden kann in der Geschäftswelt. Da können Sie nämlich mit so einem XML-Format, können Sie eben Dokumente wie Bestellungen und Rechnungen, die können Sie eben beschreiben. Ja, die können Sie beschreiben und darstellen und dann können Sie die eben auch von A nach B schicken. Also der Hersteller kann zu seinem Zulieferer einfach rüberschicken. Das sind alles so Punkte, die für die Anwendung von XML sprechen. Und dabei ist so zwei der Designziele dieses World Wide Web Konsortium, dass ich XML im Internet auf einfache Weise nutzen lassen kann. Ja. Also das sehen Sie etwa daran, dass wenn Sie sich die XML-Spezifikation mal anschauen auf der Seite www.w3c.org, ja, dann ist es eine relativ kurze und knappe Beschreibung. Ne? Während früher Standardisierungsorganisationen immer dazu tendiert haben, sehr, sehr umfangreiche Spezifikationen zu erstellen, die sozusagen auch den 27. Subfall, ja, eines Unterfalls noch versuchen haben abzubilden, ist das W3C eher dazu übergegangen, sagen wir mal, einen einfachen Standard in die Welt zu setzen, der vielleicht auch nur 80% oder 90% aller Anforderungen abdeckt, aber sozusagen auf einfache Weise nutzbar ist. Und es musste eben auch schnell gehen. Ne? Und dem haben die sich sozusagen verschrieben, einfache Weise nutzen und eben ein breites Spektrum von Anwendungen zu unterstützen. Ja. Es gibt eine Menge von Tools für die Entwicklung und für die Nutzung. Na, hier unten bin ich. Tools für die Entwicklung und die Nutzung von XML. Auch das sozusagen ein Ziel, um zu einer raschen Verbreitung zu kommen. Das W3C selbst wurde im Oktober 1994 von Tim Berners-Lee gegründet. Tim Berners-Lee ist auch derjenige, der die Sprache HTML entwickelt hat im Übrigen. Und seitdem hat dieses W3C fast 100 Spezifikationen für die Webinfrastruktur entwickelt. Prinzipien der Organisation Offenheit, ja, Offenheit im Sinne von einer Herstellerunabhängigkeit. Sie koordinieren sich mit anderen Standardisierungsorganisationen. Entscheidungen sollen mit einem möglichst großen Konsens verabschiedet werden. Ja. Ja, momentan, wer ist Mitglied im W3C? Mittlerweile sind das so 440 Organisationen, Stand April dieses Jahres. Und da sind sozusagen große IT-Hersteller drin, Sun Microsystems, Microsoft, Oracle, SAP und so weiter und so fort. Aber auch viele Unternehmen, wie beispielsweise Nokia, ich gucke hier einfach mal drauf, wie etwa Boeing, ja, die sozusagen nicht... wo die IT eigentlich nicht das Kerngeschäft ist. Ne? Um da Mitglied zu sein, müssen diese großen Organisationen so einen Jahresbeitrag von so rund 60.000 Euro bezahlen und dafür sind sie dann sozusagen auch vorschlagsberechtigt. Also wenn jemand eine Idee hat, ein neuer Standard muss her, können sie als Mitglied Vorschläge machen und sind dann in den Arbeitsgruppen drin, die diese Standards dann letztendlich entwickeln. Die Gestaltung von Standards durch das World Wide Web Konsortium erfolgt in so einer schrittweisen Vorgehensweise. Es geht los mit einem sogenannten Working Draft, der zuerst entwickelt wird. Und dieser Working Draft, der signalisiert eher die Absicht, die Arbeit in einem bestimmten Bereich aufzunehmen. Beispielsweise, wie beschreibe ich Web Services, wäre dann WSDL, wäre dann die Absicht gewesen, zunächst mal im Rahmen eines solchen Working Drafts. Dann geht das hier sozusagen Schritt für Schritt weiter zu einem Last Call Working Draft. Das ist ein Standard, von dem dann angenommen wird, dass er den vorher festgelegten Anforderungen auch genügen wird. Es erfolgt ein Aufruf zur technischen Überprüfung an die anderen B3C-Groups. Nächster Schritt wäre dann diese Candidate Recommendation. Die wird dann veröffentlicht, um Implementierungserfahrungen zu sammeln. Also eine Art Aufruf, implementiert doch mal das, was wir bisher haben, um mal zu schauen, ob das letztendlich alles funktioniert. Proposed Recommendation, das geht dann halt so schrittweise weiter, bis es letztendlich zu dieser Recommendation kommt, und diese Recommendation ist dann entsprechend die Endstufe dieses Konsensbildungsprozesses, und die hierin spezifizierte Technologie wird als für die weitere Verbreitung geeignet angesehen. Also das könnte dann beispielsweise auch der Startschuss sein, wenn man an dieser Stelle dann angelangt ist, wenn man also fertig ist bei dieser Recommendation, dass vielleicht andere Softwarehersteller oder die Open Source Community eben anfängt und sich dann darum kümmert, vielleicht irgendwelche ergänzenden Tools hierfür aufzubauen. Also das wäre so ein Beispiel für die Gestaltung von Standards. Wie entsteht so ein Standard? Ja, am Beispiel des World Wide Web Konsortiums. Und wie gesagt, daneben gibt es eben die Standards, die sozusagen de facto sich im Markt etablieren. Nun, im Weiteren gehen wir jetzt davon aus, ja, dass es sozusagen bestimmte Standards gibt und sich für das Informationsmanagement, für so eine Institution eben die Entscheidung anlegt, sollen die bestimmten Standards nun genutzt werden? Und wenn ja, welche dieser Standards sollen denn genutzt werden? Na, und da werde ich Ihnen zunächst mal das sogenannte Standardisierungsproblem hier vorstellen. Zunächst mal vorneweg so eine Ausgangsüberlegung. Aber das, was Sie hier auf der Folie hier sehen, das wäre mal so eine einfache Darstellung auf Basis eines Graphen, so aus welchen verschiedenen Bereichen so eine Unternehmung bestehen könnte. Wir haben einen Bereich Controlling, wir haben einen Bereich Finanzbuchhaltung, wir haben einen Bereich Vertrieb, Materialwirtschaft, Produktionsplanung und so weiter. Die Fragestellung ist jetzt die, versuchen wir es einfach mal an einem ganz einfachen Beispiel uns zu vergegenwärtigen. Wir wollten jetzt diese verschiedenen Bereiche etwa ausstatten mit einer bestimmten Standardsoftwarelösung. Das könnte so eine Fragestellung sein. Also, statte ich alle diese Bereiche mit einer Standardsoftwarelösung à la SAP aus? Das wäre so eine grundlegende Fragestellung, die wir uns überlegen könnten. Oder mache ich vielleicht irgendwie sowas, dass der Vertrieb mit einer anderen Lösung ausgestattet wird als der Bereich Controlling oder Finanzbuchhaltung. Was würde denn aus Ihrer Sicht für diese beiden verschiedenen Alternativen sprechen? Also für die Alternative 1, sozusagen das ganze Unternehmen oder den ganzen Konzern mit einer Standardsoftware auszustatten? Oder was würde tendenziell dafür sprechen, dass man sagt, okay, Customer Relationship Management mit Siebel, Controlling, Finanzbuchhaltung und so weiter mit SAP? Was wären denn da so die grundsätzlichen Pros und Cons? Zunächst mal ohne mathematische Modellierung, sondern einfach mal eine Überlegung. Was würden Sie denn sagen? Ja.
Ich denke, die erste Variante würde sprechen, dass man eigentlich alles integriert hätte.
Ja.
Hätte man eigentlich viel Integrationspotenzial.
Mhm.
Aber die andere Variante würde eigentlich sprechen, dass man Anbieter findet, Softwareanbieter, die eigentlich genau an die eigenen Bedürfnisse die Software anpassen.
Ja.
Also,
ja.
Beispielsweise.
Ja.
Setzen wir wieder nicht ein, setzen wir für unser HR-Sachen ein, aber
ja.
Für CRM, was zu teuer ist, und dafür nehmen wir anderen Anbieter,
ja.
Irgendwas anderes integriert.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Also da haben Sie praktisch genau die beiden Hauptpunkte genannt. Ja. Also ich Ich wiederhole es einfach jetzt nochmal. Also wir haben einerseits bei der Variante vollständige Standardisierung, also beispielsweise alle Bereiche mit der SAP-Software abzudecken, haben wir zunächst mal den großen Vorteil, dass wir eine integrierte Lösung haben. Eine integrierte Lösung, das heißt, wenn Sie nun Geschäftsprozesse haben, die über diese verschiedenen Bereiche eben hinweggehen, ökonomisch ausgedrückt würde man sagen, man kann Informationskosten sparen. Man kann Informationskosten sparen, wenn man mal Informationskosten jetzt mal so definiert, dass es alle die Kosten sind, die eben für den Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Einheiten anfallen. Also in der Praxis würde es dann so aussehen, wenn Sie vielleicht für den einen Bereich eine Oracle-Lösung haben und für den anderen Bereich vielleicht eine SAP-Lösung haben, dann werden Sie in der Regel große Anstrengungen unternehmen müssen, dass sich diese beiden Softwarelösungen auch miteinander unterhalten können. Das passt erstmal nicht. Das ist genauso wie, wenn Sie vielleicht hier verschiedene unterschiedliche Office-Anwendungen verwenden. Also diese Integrations- oder Informationskosten können Sie sich sparen. Andererseits ist dann der Nachteil, ich argumentiere mal so rum, der Nachteil einer vollständigen Standardisierung, etwa auf Basis von SAP oder auch auf Basis von Oracle, ist einfach der, dass diese entsprechenden Softwarelösungen in aller Regel eben nicht für jeden Bereich optimal sind. Also wenn Sie alles mit SAP einrichten, dann wird es in der Regel so sein, laut Erfahrung, dass Controlling, Finanzbuchhaltung und sowas sehr gut abgedeckt ist. Da sind die Anwender in der Regel sehr, sehr zufrieden mit. Und bei Produktionsplanung sind sie in vielen Fällen weniger happy mit, wie das dort in den Lösungen abgebildet ist. Also das wäre einfach mal so ein Beispiel. Das Gleiche wäre natürlich, stellt sich, wenn wir mal aus der ERP-Welt weggehen, Enterprise Resource Planning-Welt weggehen, hin in so einen anderen Bereich, dass einige Anwender im Unternehmen weniger beglückt sein werden, wenn sie als CIO vielleicht die Microsoft-Welt einführen und sagen, flächendeckend alle haben Microsoft zu nutzen, da werden auch die Apple-Fans entsprechend mit der Nase rümpfen und werden mit dieser Entscheidung vielleicht nicht ganz so happy sein. Also das ist hier die Ausgangssituation, vor der wir stehen. Und das versuchen wir jetzt im folgenden Mal sozusagen mathematisch zu modellieren, um da dann zu so einem Modell zu kommen, mit deren Hilfe wir eine Entscheidung treffen können darüber, was ist eigentlich der optimale Standardisierungsgrad in so einem Unternehmen. Ja, bitte.
Könnte man nicht in dem Zusammenhang das Thema SOA aufgreifen?
Ja.
Und da geht es ja darum, dieses Dilemma aufzulösen, indem man die großen Anwendungen mit CRM, ERP und sowas quasi funktional zerstückelt
ja.
in Komponenten, dass man wie so Behälter hat, die so einzelne Services darstellen. Und jetzt kann sich jeder Bereich quasi sein System aussuchen, indem man die Services, die er jetzt braucht, dann quasi bündelt in so einer Web-Anwendung oder so.
Ja. Also hier wurde gerade angesprochen, der Kommiliton ist übrigens nicht gekauft, ja, nicht, dass Sie das denken. Also wir werden ab nächstem Donnerstag, werden wir uns ein paar Stunden lang mit dem Thema SOA vor diesem Background beschäftigen. Ja, genau. Ja, Sie hatten auch noch? Bitte? Ja, also SOA, vielleicht hier schon mal an der Stelle ein sehr interessanter Ansatz. Den wir hier kennenlernen werden und wir werden auch genauer hinschauen, als das im Moment in vielen Publikationen der Fall ist und genauer hinschauen in dem Sinne, dass wir auch die Grenzen hier aufzeigen werden, dass es in vielen Fällen eben nicht so dass die Vision nicht so leicht zu erfüllen sein wird, oder ich bin gespannt drauf, wenn wir das dann diskutieren, so nach dem Motto Service von Anwender A, Service von Anwender B, von Anbieter B, Service von Anbieter C, und dann stopseln wir sie einfach zusammen und schon haben wir sozusagen die Nonplusultra-Lösung. Sobald wir da nämlich ein bisschen tiefer reingehen, werden wir auch sehen, dass das alles eine ganz spannende und tolle Idee ist. Ja. Aber wir werden auch, wie das meistens in der IT-Welt ist, dann auch die Grenzen relativ schnell sehen. Ja. Oder genau das machen wir ab nächster Woche und wird auch zu dem Thema in der Veranstaltung hier dann einen Gastvortrag von dem Herrn Henn von IBM kommen. IBM ist ja so eines der Anbieterunternehmen, die sich sehr stark auf den SOA-Zug jetzt hier draufsetzen wird. Also, um hier vielleicht an der Stelle auch nochmal einen Begriff aus der Unternehmenspraxis einzubringen, dass Sie den auch nochmal gehört haben. Also die Variante, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier für jeden Bereich sozusagen die beste Lösung einsetzen, die beste Softwarelösung einsetzen, das ist auch eine Konstellation, die man als Best of Breed bezeichnet, sozusagen für jeden Bereich das Beste nehmen. Wobei wir jetzt gleich anhand des Modells auch sehen werden, dass sozusagen die Auswahl der für jeden Bereich besten Softwarelösung nicht heißen muss, dass es die beste Lösung für das Gesamtunternehmen ist. Genau das soll hier dann bei dem Modell, dem sogenannten Standardisierungsproblem, gezeigt werden. Also grundsätzliche Annahme ist hier mal, also klar, Informationen sind die Grundlage von Entscheidungen, das hatten wir in der allerersten Stunde hier gemacht, und dass der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Elementen, ja, also menschliche oder maschinelle Akteure, eben entsprechende Kosten verursacht. Ne? Und wir können das ruhig mal versuchen, auf eine ganz allgemeine Basis zu stellen, weil das Modell, was wir gleich sehen werden, ist allgemein. Ein Beispiel dafür wäre, dass wenn sich zwei Leute aus unterschiedlichen Nationen miteinander unterhalten und die sprechen nicht die gleiche Sprache, dann haben wir relativ hohe Informationskosten für den Austausch dieser Infos zu tragen. Ein Beispiel könnte sein, wir brauchen einen Dolmetscher. Das wäre sozusagen so eine der Überlegungen. In der IT-Welt, Inkompatibilität zwischen verschiedenen Systemelementen verursacht zusätzliche Informationskosten. Wir haben Medienbrüche, ja, wir haben Medienbrüche. Medienbruch tritt dann auf, wenn wir versuchen, oder der Idealfall wäre, wir können darauf verzichten. Ein schönes Beispiel hierfür wäre, wir haben eine, ich bringe nochmal das Beispiel Ideal, wir haben eine Ideallösung in unserem Unternehmen etabliert. Nochmal EDI, Electronic Data Interchange. Und da könnten wir nun sagen, wenn wir werden jetzt mal ein Automobilhersteller, ein Audi oder BMW, und wir wollen nun unseren Zulieferern entsprechende Dokumente zuschicken, mit Bestellinformationen, ja, also mit Bestellinformationen. Und da gibt es nun unterschiedliche sogenannte EDI-Standards. Also Beispiele wären Edifact, ein Beispiel wäre ANSI X12. Diese Standards, ja, das sind jetzt keine technischen Standards wie TCP/IP, sondern das sind inhaltliche Standards. Also inhaltliche Standards, die etwa beschreiben, dass in einem Bestelldokument, lassen wir mal die ersten 12 Stellen des Dokumentes ist beispielsweise sein, in den ersten 12 Stellen des Dokumentes die Bestellnummer drin steht. Dann an der Stelle 13 bis 27 vielleicht das Produkt, das bestellt werden soll, dahinter die Menge und so weiter und so fort. Und diese EDI-Standards haben die einfache Funktion, die Struktur dieser Dokumente zu beschreiben. So, und jetzt gibt es einfach unterschiedliche Standards. Ja, wie gesagt, Edifact, ANSI X12 und noch viele weitere branchenspezifische. Wenn nun zwei Unternehmen, ja, beide etwa den Edifact-Standard benutzen, in dem Moment kann auf einen Medienbruch verzichtet werden. Ja, der Automobilhersteller schickt seinem Zulieferer die Bestellungen zu. Die werden dann automatisch in das System des Zulieferers hineingeschrieben, sodass der weiß, was er jetzt für einen Auftrag zu erfüllen hat. Das wäre medienbruchlos. Mit Medienbruch würde vielleicht heißen, wir legen die Bestellung als Fax, ja, und schicken es per Fax an den Zulieferer. Bei dem Zulieferer sitzt nun ein Mitarbeiter und tippt die entsprechenden Informationen ein. Das wäre ein Medienbruch. Und genau dieses Eintippen, ja, dieser Bestellinformation, die dann stattfindet, das würden wir sozusagen in unserer Denkwelt eben als Informationskosten auffassen, nämlich als Kosten, die letztendlich dafür anfallen, dass wir Informationen von A nach B schicken wollen. Ja, das ist sozusagen die Grundidee hier. Abhilfe, ja, also Abhilfe im Sinne, dass wir nun die Informationskosten einsparen wollen, ja, ist eben die gemeinsame Nutzung von Standards, also etwa die gemeinsame Einführung eines solchen EDI-Standards. So, dann haben wir natürlich für die Einführung dieses Standards haben wir Kosten zu tragen. Diese Kosten nennen wir im Weiteren Standardisierungskosten. Ja, und Standardisierungskosten in dem Modell sind als Oberbegriff gemeint für alle die Kosten, die letztendlich anfallen, dass jemand so einen Standard nutzen kann. Also für den Idealfall, falls dann auch zusätzliche Hardware-Investitionen gemacht werden müssen, werden die alle drin. Also alles das, Personalkosten, Schulungskosten, alles das, was Sie brauchen, dass dieser Standard letztendlich genutzt werden kann. Ne? Oder um nochmal zu zeigen, dass das Modell allgemein ist, nehmen Sie mal das Beispiel, zwei Personen wollen sich unterhalten. Der eine spricht Französisch, aber kein Englisch. Bei dem anderen ist es genau umgekehrt. Dann werden die Kosten des Englischlernens für den Franzosen werden in dem Modell eben die Standardisierungskosten. Ja, das resultierende Standardisierungsproblem umfasst also die Frage, welcher Akteur sollte welchen Standards implementieren. Zielsetzung, Minimierung der Gesamtkosten, also der Informationskosten plus der Standardisierungskosten. So, schauen wir uns das jetzt mal hier zunächst mal einem einfachstmöglichen Beispiel an. Das einfachstmögliche Beispiel für das Standardisierungsproblem lautet, wir haben hier zwei Akteure, 1 und 2, und beide stehen jetzt einfach vor der Entscheidung, setze ich einen bestimmten gegebenen Standard ein oder nicht. Also hier steht nur ein Standard zur Disposition. Wir haben eine einperiodige Betrachtung, dass es kein Problem darstellt, werde ich Ihnen gleich noch erklären. Und wir haben eine einstufige Entscheidung, das heißt, ich entscheide mich heute, ob ich einen Standard wie EDIFACT einsetze oder nicht. Die Modellparameter, die wir hier haben, lauten wie folgt. Wir haben hier für den Knoten 1 haben wir Standardisierungskosten in Höhe von A1 und für den Knoten 2 haben wir Standardisierungskosten in Höhe A2. Die Grundidee von dem Standardisierungsproblem ist nun das folgende. Wenn diese beiden Knoten beide diesen Standard einsetzen, dann fallen die Informationskosten anhand der Kanten zwischen den beiden weg. Also die sowohl C1-2 als auch C2-1 fallen hier weg. Bei einer solchen zentralen Betrachtung, wo wir gerade unterwegs sind, brauchen wir diese Unterscheidung, also diese gerichteten Kanten nicht. Da reichen uns hier noch ungerichtete Kanten. Die gerichteten Kanten, die brauchen wir nachher für die dezentrale Modellierung. Hier geht es jetzt einfach darum, sozusagen für diese beiden Player, also vielleicht ist das hier der Automobilhersteller und das ist der Zulieferer, die Lösung zu finden, die die Summe aus Standardisierungskosten und Informationskosten minimiert. Und formal dargestellt, für n Knoten heißt das, wir hätten hier als Ausdruck die gesamten Standardisierungskosten stehen, wobei xi eine Binärvariable ist, eine Binärvariable, die den Wert 1 dann annimmt, wenn der Knoten i standardisiert und den Wert 0 annimmt, wenn der Knoten i nicht standardisiert. Das wird also praktisch für alle Knoten dann hier aufsummiert. Und also das hier, dieser linke Term, sind die Standardisierungskosten. Dieser rechte Term alles sind die Informationskosten. Und die Informationskosten eben entlang der Kante CIJ, ja, die Kante von Knoten I zu Knoten J, mal 1-xi mal xj. Und mit diesem Klammerausdruck 1-xi mal xj stellen wir eben sicher, dass diese Informationskosten genau dann wegfallen und auch nur dann wegfallen, wenn beide standardisieren, also wenn sowohl xi als auch xj den Wert 1 annehmen. Ne, dann wird dieser Klammerausdruck nämlich 0 logischerweise und dann fallen diese Informationskosten hier weg. Ne? Ich zeige Ihnen das mal anhand eines einfachen Zahlenbeispiels. So, nämlich anhand des folgenden. Verstehen es meistens, glaube ich, sehr leicht verständlich, wenn man das an so einem Beispiel macht. Wir haben hier so einen Graphen mit 5 verschiedenen Knoten. In den Knoten stehen jeweils die Standardisierungskosten drin und an den Kanten stehen jeweils die Informationskosten drin. Also wenn der standardisiert, kostet 50, wenn der standardisiert, kostet 36 und wenn man nur diesen Teilbereich betrachtet, fallen diese 22 dann letztendlich weg. Jetzt spielen wir mal kurz ein bisschen mit diesem Beispiel hier herum. Ja? Also wenn in der Ausgangsposition kein Knoten diesen Standard eingeführt hätte, ja, dann hätten wir hier knotenbezogene Kosten in Höhe von 0. Wenn Sie die ganzen kantenbezogenen Kosten aufaddieren, kommen Sie auf Gesamtkosten von 217. So, was passiert jetzt, wenn dieser Knoten hier oben standardisiert? Nun, das ist keine besonders gute Idee erstmal, weil das kostet knotenbezogene Kosten von 36. Wir bleiben aber hier bei den kantenbezogenen Kosten von 217 stehen. Ja. So nach dem Motto, es bringt mir auch nicht viel, wenn ich als einziger Mensch auf der Welt mit einem Faxgerät rumlaufe. Ja, wenn ich mit einem Faxgerät rumlaufe als Einzelner, kann ich da keine Informationskosten mit irgendjemandem sparen. Oder wenn ich eine ganz bestimmte Sprache spreche, die es nur einmal auf der Welt gibt, bringt mir das auch relativ wenig. Also dass so ein einziger Knoten dann so einen Standard einsetzt, das ist relativ zwecklos. Interessant wird es ab dem Fall, in dem der zweite hier mit standardisiert. Und dann haben wir eben hier knotenbezogene Kosten in Höhe von 61. Nämlich die 36 hier plus die 25 hier. Und unsere kantenbezogenen Kosten, die reduzieren sich dann hier auf 172. Warum? Weil die 45, die hier stehen, entsprechend wegfallen, weil beide hier diesen gemeinsamen Standard nutzen. Was sagen Sie denn zu der, oder ich mache mal nochmal das nächste Bild und dann stelle ich mal ein paar Fragen. Was passiert, wenn wir jetzt noch diesen Knoten mitstandardisieren? Das ist offensichtlich eine ganz gute Idee, den mitzustandardisieren, weil die Gesamtkosten eben auf 208 jetzt runtergehen. Wir haben die Standardisierungskosten von diesem und diesem Knoten zu tragen. Dafür haben wir jetzt aber weiterhin diese Kante und diese Kante hier eingespart, sodass jetzt die Gesamtkosten 208 betragen. Ja. Also wäre es hier, und im Übrigen sieht es so aus, dass es für dieses Beispiel hier optimal ist, dass diese drei Knoten diesen Standard einsetzen. So, jetzt hinterfragen wir mal sozusagen, bevor wir weiter fortfahren, so die eine oder andere Modellannahme, die da drin steckt. Einige sind auf den ersten Blick kritisch und auf den zweiten Blick auch kritisch und andere sind auf den ersten Blick kritisch und auf den zweiten eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ja, okay. Ja.
Zum Beispiel Platz zu machen und standardisiere jetzt mit einem zusammen, wenn ich diese Investition nicht tätigen muss.
Mhm.
Was aber dazu führen kann, dass bei einer anderen Standardisierung, die ich mit einem anderen Lieferanten durchführe, möglicherweise durch Erfahrungszuwächse, durch Know-how, was ich mir anwerfen
habe,
die Kosten sinken. Das berücksichtigt das Verfahren natürlich nicht. Das heißt,
ja.
Klasse. Die nächste, würde ich sagen, geschenkt ist, wird günstiger durch.
Klasse. Das ist ein sehr. Ich ist gleich nochmal, das ist ein sehr guter Punkt. Also die Standardisierungskosten sind hier sozusagen unabhängig voneinander dargestellt. Ne? Und es könnte ja sehr wohl der Fall eintreten, dass wenn etwa einer der Knoten Erfahrungen gesammelt hat, jetzt mit der Implementierung von Edifact, Automobilindustrie, nehmen wir das mal wieder, dass sozusagen der andere davon profitiert und sich die Kosten auch ein bisschen verringern. Guter Punkt, ja. Sie wollten noch was und dann gleich weiter?
Hm? Dann, weil das möglicherweise in der Praxis nicht ganz so kritisch ist, denn wenn es mich hinterher weniger kostet als geplant, habe ich dann normalerweise kein großes Problem. Kritisch halt ist, ja, die Hälfte der Kostenarten an sich, wenn ich, ja, eine Investition tätige, um zu standardisieren. Ja. Das ist eine einmalige Investition, ja, die dann aber die fixen Kosten, also nur so eine, ja, variable fixe Kosten, je nachdem, wie das Unternehmen agiert, ja, senkt. Denn ich habe ja für jede Transaktion, wo Mitarbeiter beschäftigt werden müssen, um zum Beispiel ein Fax umständlich abzutippen, und zwar ein Wirtschaftssystem, was rauskommt, das sind Kosten, die ständig anfallen. Das sind also die entscheidungstechnisch sehr relevant sind, hingegen einmalige Kosten, die ich einmal investieren muss, ja, sind für meinen Betrieb kein so großes Problem.
Ja, okay. Der letzte Punkt ist gut, dass Sie es angesprochen haben. Das ist so das Thema. Wir reden hier ja von einem statischen Modell. Also wir sagen, okay, wir haben einmalig Standardisierungskosten, wir haben einmalig Informationskosten. In Wirklichkeit wird sich so eine Investition für so ein Unternehmen ja wie folgt darstellen. Im Wesentlichen haben wir erstmal eine einmalige Investition zu tätigen. Kostet uns richtig Geld, um diesen Standard sozusagen auf die Beine zu stellen, einzuführen. Ja. Und wenn das gut läuft und viele dieser EDI-Projekte laufen sehr gut, ne, wird es so sein, dass man dann über Jahre hinweg, ja, entsprechende Einsparungen hat. Nun etwa medienbruchlose Kommunikation hatten wir eben. Wir sparen die Informationskosten ein. Das würden wir letztendlich abbilden, mit Hilfe von so einer investitionstheoretischen Formel, mit so einer Art Kapitalwertmethode. Wir könnten ja sagen, wir haben jetzt diese Investition zu tätigen und dann haben wir laufend sowohl laufende Kosten als auch laufende Kosteneinsparungen. Und im Grunde genommen ist das, was hier steht, die 30, können Sie so interpretieren, als wenn das sozusagen der abgezinste Wert ist, der zukünftig anfallenden Kosteneinsparungen durch die Einführung eines solchen Standards. Also diese 30 würde nun repräsentieren, wenn wir eine Betrachtung über 5 Jahre machen, dass vielleicht, wenn in jedem Jahr wir 6 Geldeinheiten sparen könnten, dass das sozusagen der Discounted Value ist, der sozusagen hier anfällt. Ne, so müsste man das interpretieren. Ne, und so könnte man es auch interpretieren. Ne. Wir haben mal mit dem Standardisierungsproblem ein bisschen rumgespielt. Ich sag das mal so salopp. Ne, und haben da ein paar Simulationen durchgeführt. Das hat der Sven Schade gemacht bei mir im Lehrstuhl, der in dem Bereich auch promovieren möchte. Wir hatten dieses Modell, was wir Ihnen formal aufgeschrieben haben, ist ja ein Einstandardproblem. Also ich nehme beispielsweise Edifact oder ich nehme kein Edifact. Hat er hier mal etwas erweitert auf ein Zwei-Standard-Problem. Da wäre jetzt nun die Auswahl eben zwischen 2 verschiedenen Standards, also etwa zwischen Edifact und ANSI X12. Und hat ein paar ganz interessante Ergebnisse bekommen. Also das erste Ergebnis, was hier herauskommt, das ist nun vielleicht nicht so dramatisch überraschend, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, aber es ist trotzdem wert, es hier mal darzustellen. Also er hat es mit verschiedensten Verteilungsfunktionen durchgenudelt. Ja. Hier einfach mal für eine bestimmte Verteilungsfunktion, da hat er einfach mal genommen, Standardisierungskosten seien gleich verteilt in diesem Intervall, die Informationskosten seien gleich verteilt in diesem Intervall. Und wie gesagt, hat er für die verschiedensten Parameterkonstellationen gemacht. Und letztendlich bekommen sie da so einen Wert hier raus. Ne? Diese roten Punkte hier, die stellen da die Anzahl der Fälle, ja, in denen es optimal war, eine komplette Standardisierung mit einem Standard durchzuführen. Das nochmal, das Design von diesen Simulationsläufen war eben wie folgt. Es wird also für jede Berechnung wird eine Zufallszahl generiert, die in diesem Intervall hier drin liegt. Also Standardisierungskosten würden jetzt vielleicht einen Wert von 511 generiert werden. Die Informationskosten für einen bestimmten Knoten, die Informationskosten für eine bestimmte Kante werden hier für eine Kante 11. Und dann wird also praktisch für jeden Simulationslauf, für jeden Wert für das Standardisierungsproblem, wird eben ein Parameter generiert. Und dann wird ausgerechnet, welches Ergebnis denn für diese Konstellation optimal ist. Und dann zeigte sich also, je größer die Anzahl der Akteure war, je mehr Knoten also das Netz hatte, umso vorteilhafter war letztendlich die Standardisierung. Also wenn die hat die jeweils 200 Simulationsläufe gemacht und je größer die Anzahl der Knoten war, umso vorteilhafter war die Standardisierung und umgekehrt. So eine teilweise Standardisierung war in den seltensten Fällen optimal. Und was er gar nicht gefunden hat, war, dass aus Gesamtsicht die Koexistenz verschiedener Standards optimal war. Das letzte Ergebnis ist schon ein bisschen überraschend. Also wir haben da mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also wir haben dann ein paar Parameterkonstellationen uns mal überlegt. Ja? Und wenn man die sozusagen auf Blatt Papier sich so ein paar spezielle Parameterkonstellationen ausdenkt, ja, dann ist es durchaus möglich, dass auch mehrere Standards optimal sind. Aber tatsächlich lief es darauf hinaus, dass gemäß dem Modell in aller Regel eine vollständige Standardisierung mit einem Standard oder ein Verzicht auf Standardisierung optimal war. Also im Wesentlichen eine Absage für ein Unternehmen an eine solche Best-of-Breed-Strategie. Ja, das waren so erste Empfehlungen, die hier dann dabei herausgekommen sind. Schauen wir uns mal weiter an, wenn wir das Modell uns mal von der anderen Seite anschauen, wenn wir es mal genau andersrum aufbohren. Und zwar, was hier als Annahme drinsteckt, ist, dass wir hier von der zentralen Koordination ausgehen. Zentrale Koordination, also ich gehe nochmal zurück hier, zeigen wir uns hier mal dieses Netz. Also wir haben einen zentralen, klugen Koordinator, ja, der sozusagen für das ganze Netz die optimale Entscheidung trifft. Für die Praxis, wo könnte man sich denn eine solche zentrale Konstellation ganz gut vorstellen? Und wo würden Sie vielleicht sagen, findet ja wohl kaum so statt? Ja?
Das W3C-Komitee könnte man als ein Beispiel für eine zentrale Organisation sehen.
Ja.
Weil natürlich sich alle Unternehmen daran beteiligt sind, aber zumindest in der Maßen, große Zahl, so dass man sagen, die man halt betrachten kann. Problematisch natürlich, es wird weniger funktionieren, wenn das in kleinen Unternehmen stattfindet, also beispielsweise 3, 4 Zulieferer, Hersteller, sagen wir mal, Automobilbranche, die sich da koordinieren, da werden viele auch gut Deutsch gesagt, ihr eigenes Süppchen kochen wollen.
Ja, mit dem W3C-Beispiel gehe ich jetzt noch nicht so ganz gerne mit, weil das W3C ist eben die Organisation, die die Standards macht und gestaltet. Ja. Hier sprechen wir jetzt ja von der Auswahl von Standards. Ja. Also ich bin ein Anwendungsunternehmen und ich frage mich, ob ich Edifact letztendlich einsetzen soll. Ja, wo könnte man sich denn so eine zentrale Koordination in der Praxis ganz gut vorstellen und wo vielleicht eher nicht? Also gerade auf so einer zwischenbetrieblichen Ebene fällt es mir schwer, mir das wirklich vorzustellen. Ja, also wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben ja verschiedenste Player in der Supply Chain und dann wird es in der Regel ja doch so sein, dass jeder Akteur, also jeder Knoten im Netz sozusagen für sich selbst die Entscheidung trifft, mache ich es oder mache ich es nicht. Die reden natürlich in irgendeiner Form miteinander, ja, das schon, aber letztendlich gibt es dort nicht diese zentrale Entscheidungsinstanz, die praktisch für alle Knoten die Entscheidungen so trifft. So nach dem Motto, du nimmst Standard A, du nimmst Standard B und du nimmst Standard C. Ja.
Ich denke, dass es in der Praxis da funktionieren kann, wo eben zentrale Entscheidungsstrukturen vorherrschen.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn staatliche Institutionen sich auf Standards einigen wollen, dass dann zum Beispiel ein Erlass von oben kommen kann von der zentralen Entscheidungsstruktur.
Ja.
Wird jetzt so und so durchgeführt, da haben sich dann entsprechend
ja.
die Betriebe, in Anführungszeichen, also die Institute, Ministerien, die dazugehören, danach.
Ja, das ist ein Beispiel, wo das auch stattfindet, dass die EU vielleicht für bestimmte Bereichen, etwa bei Behörden hat sie das gemacht, bestimmte Nutzung von Standards vorschreibt. Also sie hat etwa in Behörden für solchen EDI-Datenaustausch EDIFACT als Standard festgelegt. Das ist so ein Beispiel, genau, wo man das sich vorstellen kann. Ein anderes Beispiel wäre natürlich, wenn man so eine Organisationsstruktur des Informationsmanagements hat, wo das Informationsmanagement praktisch zentral aufgehängt ist. Es ist zentral aufgehängt und Weisungsbefugnis hat gegenüber allen den Bereichen, die dort existieren. Dann könnte man sich das vorstellen. Dennoch, ja, bitte.
Und zwar würde es nicht möglich sein, dass man sozusagen einen neuen Knoten einfügen würde,
ja.
der dann eigentlich alle Informationen sammelt und die dann den entsprechenden Teilen oder den entsprechenden Software-Komponenten dann zur Verfügung stellt. Weil dann könnte man ja davon ausgehen, dass durch die ganze. Das wäre dann auch eine Quasi-Standardisierung, dass man da
ja.
auch.
Ja, das ist auch noch eine gute Idee, die man in dem Kontext ganz gut vorstellen könnte, dass man so eine Art zentralen Knoten einführt, der so eine Art Konvertierung durchführt. Ne? Ja? Das wäre eine Verschiebung der Kosten letztendlich, das ist auch richtig, könnte aber den Vorteil haben, warte mal, jetzt lass mal überlegen, ob ich das jetzt aus der Hüfte schnell gut genug hinbekomme. Sie haben N Knoten, ja. Und wenn jetzt, wenn wir uns vorstellen würden, wir hätten in der Mitte so einen Konvertierungsknoten, ich nenne ihn mal so, der spricht alle Sprachen, ja, der spricht alle Standards, dann bräuchten wir an dieser Stelle auch nur N-1 Konvertierungsprogramme oder zweimal N-1 Konvertierungsprogramme, wenn wir davon ausgehen, wir brauchen unterschiedliche Konvertierungslösungen, wenn wir von A nach B oder von B nach A konvertieren. Wenn wir aber n verschiedene Knoten haben, dann müssten das n mal n minus 1 halbe sozusagen Konvertierer sein. Ja, insofern kann das ein ganz interessanter Ansatz sein, den Sie übrigens auch finden. Also beispielsweise Audi im Bereich EDI, die haben genau eine solche Art Instanz. Also sie haben das nicht so als Graph aufgebaut, aber sie haben einfach so eine Abteilung, eine Art Abteilung kann man es nicht mal nennen. Sie haben einfach eine Vielzahl von Standards verfügbar, um sozusagen die verschiedenen Standards, die die Zulieferer in der Supply Chain haben, eben auch bedienen zu können. Also das ist durchaus ein interessanter Ansatz. So, diese zentrale Koordination, also ich schaue mir sozusagen so ein Standardisierungsproblem von oben an, ist übrigens letztendlich auch das ein zentraler Ansatz, der in den fast allen Gebieten des Operations Research sozusagen implizit angenommen wird. Ne? Da wird praktisch implizit angenommen, dass es da eben eine Instanz gibt, die das Chinese Postman Problem plant oder das Traveling Salesman Problem plant. Man nimmt immer implizit an, dass man so eine zentrale Instanz hat. Und das ist aus verschiedensten Gründen natürlich nicht so ganz leicht. Also zum einen haben wir ein Datenproblem. Ermittlung unverfälschter und vollständiger Daten ist natürlich oftmals problematisch. Wir haben ein reines rechnerisches Problem, dass dieses Standardisierungsproblem relativ komplex werden kann. Der Herr Domschke hat darüber mit seinem Mitarbeiter, dem Bernd Wagner, mal ein Paper geschrieben, was mich gefreut hat, dass Sie sich sozusagen diesem Standardisierungsproblem angenommen haben. Und Sie haben eben ganz praktisch ein Durchsetzungsproblem, ja, im Sinne Grenzen hierarchischer Weisungsbefugnisse. Also ich habe mal gelesen, da war ich jetzt nicht selbst drin, dem Unternehmen, dass bei der Firma Oracle irgendwie paar 50 E-Mail-Systeme entsprechend im Einsatz sind. Und die können natürlich auch zum Teil inkompatibel sein, wenn Sie an Attachments denken. Und keine Weisung sozusagen hat die User davon abgebracht, entsprechend von ihrem favorisierten, geliebten E-Mail-System abzuweichen. Also es kann durchaus dazu Hakeleien kommen. Was wir uns jetzt mal anschauen, ist, was eigentlich passiert, wenn wir nun die Betrachtungsweise wechseln, weg von der zentralen Entscheidung hin zu einer dezentralen Entscheidung. Also wenn jeder diese einzelnen Knoten für sich entscheidet, ob er einen bestimmten Standard einführt oder nicht. Und da werden wir ein paar, wie ich denke, ganz interessante Sachen hier ableiten können. Also nochmal, Grundidee dezentral. Jeder Akteur, I oder J, entscheidet für sich, ob er standardisiert oder nicht. Und wir wissen nicht, was der andere tut. Wir wissen nicht, was die anderen tun. Die Grundidee ist die gleiche, also die Standardisierungskosten für den Akteur I betragen AI, die Standardisierungskosten für den Akteur J betragen AJ und jetzt brauchen wir sozusagen die gerichteten Kanten, weil wir gehen eben davon aus, dass durch eine gemeinschaftliche Standardisierung der Knoten I Informationskosten in Höhe von CIJ einsparen kann und der Knoten J Informationskosten in Höhe von CJI einsparen kann. Und das ist auch eine, sagen wir mal, kann man sich ganz plausibel überlegen. Es gibt bei solchen Standardisierungsentscheidungen natürlich immer den Punkt, dass der eine Partner in vielen Fällen eben mehr davon profitiert, als es der andere tut. Denken Sie nur an so einen Automobilhersteller, der wahrscheinlich mehr davon profitiert, wenn er gemeinsam mit seinem Zulieferer so einen Standard einsetzt, als der Zulieferer. So, die Idee jetzt analog zu dem zentralen Standardisierungsproblem für den Fall, dass beide Akteure standardisieren, hat Akteur I eben diese Kosten zu tragen, Akteur J hat diese Kosten zu tragen und die Informationskosten hier fallen weg. Ja. Für den Fall, dass sich beide gegen die Nutzung des Standards entscheiden, muss der I diesen Informationskosten tragen und der J muss diese Informationskosten tragen. Und falls nur einer der beiden Akteure standardisiert, dann hat derjenige, der standardisiert hat, sozusagen Pech gehabt, weil er sowohl die Standardisierungskosten als auch die Informationskosten zu tragen hat. Er kann eben nichts einsparen, weil der andere eben nicht mitspielt. Das wäre wieder der Fall. Ich habe als einziger Mensch auf der Welt einen Fax. Eine Annahme noch des Modells geht mir gerade durch den Kopf, die auf den ersten Blick kritisch erscheint, aber gar nicht so schlimm ist. Wir gehen hier implizit davon aus, wir gehen als Modellannahme davon aus, dass diese Informationskosten komplett wegfallen. Ja, nun wissen wir aber beispielsweise, dass wenn zwei Leute Deutsch sprechen oder Englisch sprechen, es auch da immer wieder Missverständnisse und Probleme gibt und wir Informationskosten haben. Auch für den Fall EDI, Electronic Data Interchange, gilt es übrigens. Da hat mir ein Praktiker neulich mal erzählt, dass trotz EDI da 0, so und so viel Prozent der Dokumente fehlerbehaftet sind. Also auch da muss oftmals dann noch ein Mitarbeiter ran und sozusagen die entsprechenden Daten korrigieren. Also die Informationskosten gehen in Wirklichkeit nicht auf null runter, ist aber insofern für das Modell unproblematisch, als dass wir dieses CIJ auch als Differenz interpretieren können, nämlich als Differenz zwischen den Informationskosten, die ohne Standard anfallen würden, und den Informationskosten, die mit dem Standard anfallen würden. Also wenn da eine 40 jetzt steht, würde das etwa heißen, das ist die Differenz zwischen vorher, nachher. Ne? Ja, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns das mal spieltheoretisch anschauen. Spieltheoretisch, nicht kooperative Spieltheorie. Und da kommt interessanterweise jetzt so eine Standardisierungsproblemstellung heraus, die sehr ähnlich ist wie die Problemstellung des Gefangenendilemmas. Also, Akteur I hat zwei Alternativen in diesem einfachen Fall. Er standardisiert oder er standardisiert nicht. Der Akteur J hat ebenfalls zwei Alternativen. Er standardisiert eben ebenfalls oder er standardisiert nicht. So, jetzt kommen wir hier, gehen wir hier mal in die einzelnen Felder rein. Was ist los, wenn beide standardisieren? Nun, dann hat der Akteur I Standardisierungskosten von AI zu tragen und der Akteur J hat eben Standardisierungskosten in Höhe von AJ zu tragen. Einfach. Machen wir den zweiteinfachsten Fall hier. Beide standardisieren nicht, dann hat eben jeder seine Informationskosten zu tragen. Auch klar. Gehen wir mal hier in dieses Feld hier rein. Wenn der Akteur I standardisiert und der Akteur J nicht standardisiert, passiert Folgendes. Der Akteur I hat Standardisierungskosten zu tragen und die Informationskosten, weil der Akteur J ja eben nicht mitspielt bei der Standardisierung und der Akteur J eben nur seine Informationskosten zu tragen hat. Wenn der Akteur I nicht standardisiert und der Akteur J standardisiert, ergibt sich eben sozusagen hier genau der umgedrehte Fall. Wir haben jetzt hier in diesem Beispiel zwei potenzielle Gleichgewichtspunkte oder auch Nash-Gleichgewichte. Ne? Also ein Nash-Gleichgewicht in der Spieltheorie ist was? Haben Sie, glaube ich, in die Wirtschaftsinformatiker in BWL 2 gemacht. Die Wirtschaftsmathematiker haben das auch, bitte? In VWL gemacht, okay, hat es jeder mal gemacht, ja?
Ja, Nash-Gleichgewicht ist in der Spieltheorie die gegenseitige beste Antwort auf die Reaktion, also die gegebene Reaktion des Gegners. Also wenn mein Gegner eine bestimmte Strategie fährt, dann ist ein Nash-Gleichgewicht gegeben, wenn er auf meine Reaktion, auf mein Verhalten, ich auf sein Verhalten so reagiere, dass keiner von beiden seine Auszahlung verbessern kann, indem man eine andere Strategie fährt.
Genau, also wir hätten so einen Gleichgewichtspunkt, wenn sich sozusagen keiner durch ein Abweichen davon dann irgendwie besser stellen kann, ne? Das wäre sozusagen das Nash-Gleichgewicht. Ne? Und dann haben wir hier eben genau diese beiden potenziellen Nash-Gleichgewichte, ne? Nämlich hier das Standardisierungsgleichgewicht und das Nicht-Standardisierungsgleichgewicht. Warum können die anderen beiden kein Nash-Gleichgewicht sein? Na gut, steht ja mehr oder weniger auf der Folie drauf. Ne? Also nehmen wir mal das Feld rechts oben. Ne? Das scheidet eben als Gleichgewicht aus, weil logischerweise der Akteur I hier durch eine Abweichung geringere Kosten zu tragen hat. Der würde sich dann eben für die Der würde dann eben nicht standardisieren und dann würden wir eben hier unten landen. Ne? Und das Gleiche würde dann für dieses hier gelten. Ne? So, spielen wir das mal mit zwei Zahlenbeispielen durch. Zunächst mal hier ein Beispiel. Wenn wir uns das anschauen, fallen uns zwei Sachen auf. Das Beispiel hier oben. Also zunächst mal, aus zentraler Gesamtsicht, ja, ist es klar, dass hier eine Standardisierung vorteilhaft wäre. Ja. Insgesamt würden Standardisierungskosten in Höhe von 23 anfallen. Wir können aber 15 plus 16 einsparen. Ne. Wir können 31 einsparen. Würden wir also aus Gesamtsicht entsprechend standardisieren. Was zum Zweiten auffällt, ist, dass sowohl der Akteur I als auch der Akteur J profitieren würde. Denn der Akteur I könnte, wenn beide standardisieren, 15 Geldeinheiten sparen und der Akteur J könnte, wenn beide standardisieren, 16 Geldeinheiten sparen. Wir bekommen hier eine solche spieltheoretische Matrix mit zwei Nash-Gleichgewichten, dem Standardisierungsgleichgewicht erstens und dem Standardisierungsgleichgewicht zweitens. So, der Fall ist jetzt noch nicht besonders atemberaubend, sage ich mal. Spannender wird es hier in einer solchen Konstellation. In einer solchen Konstellation haben wir jetzt nämlich hier den folgenden Fall abgebildet. Aus Gesamtsicht gilt wiederum, dass die Standardisierung optimal wäre. Ist klar, oder? Das Problem bei diesem Beispiel ist nun das, was Sie in der Praxis auch oftmals haben, nämlich das, dass der Akteur I entsprechend profitieren würde, wenn beide standardisieren. Er würde 15 Geldeinheiten sparen, hätte nur 11 zu tragen. Demgegenüber würde jedoch der Akteur J keinen guten Deal machen. Ihm kostet die Standardisierung 12 Geldeinheiten und er könnte nur 10 einsparen. So, und was sagt nun unsere spieltheoretische Matrix zu dieser Fragestellung? Wir sehen hier, dass obwohl aus Gesamtsicht die Standardisierung vorteilhaft wäre, wir hier nur ein Nash-Gleichgewicht haben. Und dieses einzige Gleichgewicht, was wir hier haben, ist eben das Nicht-Standardisierungsgleichgewicht. Wir haben hier praktisch, welche Problemstellung haben wir hier? Wir haben hier die Problemstellung, die zeigt, dass wenn sozusagen jeder Akteur für sich entscheidet, er sozusagen in seinem Kalkül natürlich versucht, seinen Gesamtnutzen zu maximieren oder seine Kosten entsprechend zu minimieren, dass dies nun dazu führt, dass aus zentraler Sicht eine andere Entscheidung optimal ist, als nun bei einer dezentralen letztendlich herauskommen würde. Jetzt wird man natürlich sozusagen auf den ersten Blick sagen, naja gut, dann soll doch bitte der Akteur I dem Akteur J sozusagen ein paar Ausgleichszahlungen rüberschieben, dass der entsprechend auch happy ist und mitmacht. Das wäre natürlich ein denkbarer Weg, aber wir haben sofort die Fragestellung, was ist denn jetzt letztendlich der richtige Betrag, der dort rüber geschoben wird. Also könnte sich der I auf den Standpunkt stellen, naja, okay, dann schiebe ich dem vielleicht zwei Geldeinheiten rüber, dann soll er doch zufrieden sein, dann ist er nicht schlechter gestellt als vorher. Aber der andere könnte ja sagen, okay, ich will entsprechend ein bisschen mehr haben. Das ist genau das, die Problemstellung, die wir hier auch schon mal besprochen haben mit diesem Bettler-Krösus-Problem. War doch hier in der Veranstaltung, dass wir das gemacht haben. Okay, dann, das ist ein ganz nettes, das Bettler-Krösus-Problem ist ein ganz, ganz nettes, ganz nette Idee aus der kooperativen Spieltheorie jetzt. Und der Gedankengang geht einfach wie folgt, oder das, ein reicher Mann und ein Bettler laufen die Straße lang und finden gemeinsam einen, sagen wir mal, 100-Euro-Schein. Ja, und die Fragestellung lautet jetzt, wie teilen die beiden die 100 Euro untereinander auf? Und wenn sie kein Aufteilungsmodell finden, gehen sie beide leer aus. Und dann ist eben die Frage, wie diese beiden sozusagen nun das Geld untereinander aufteilen. Und die Frage klingt ja einfach, ne? Habe ich Ihnen jetzt in 10 Sekunden erzählt, die Problemstellung, und Sie haben sie in 10 Sekunden verstanden. Aber die Lösung ist gar nicht so trivial. Die Lösung basiert nun, die mathematische Lösung, die basiert nun auf sogenannten Nutzenfunktionen, die man annimmt. Also Nutzenfunktionen, die angibt den Nutzen für die beiden Akteure, jeweils in Abhängigkeit des Geldbetrages, den sie bekommen. Ja. Und die Grundidee ist natürlich klar, dass vielleicht für einen reichen Mann dann so 1 oder 2 Euro kein Geld sind. Ja, das interessiert dann relativ wenig. Für einen Bettler ist das schon was. Das heißt, der Bettler hätte hier schon entsprechend wesentlich höheren Nutzen. Und dann versucht man die Kurven eben so zu schneiden, dass dann entsprechend dann diese Nutzenwerte optimiert werden. Ich habe es jetzt im Detail auch nicht drauf, wie das dann aussieht. Aber das ist sozusagen die Herangehensweise der kooperativen Spieltheorie, um dieses Problem aufzulösen. Und ich bin normalerweise ein großer Freund davon, was Wissenschaft im Hinblick auf Wissenschaft und was auch die Wirtschaftsinformatik leisten sollte, hinzugehen in Richtung einer durchaus quantitativen Modellierung, empirisch. Also ich sage immer meinen Mitarbeitern, die bei mir promovieren und auch den Diplomanten, ja, ich hätte gern was Hartes, ja, also in dem Sinne harte Zahlen, Facts, ja, Modell. Und weniger gern habe ich sozusagen diese rein verbale Ebene, wo es nur darum geht, nach dem Motto, dass sozusagen wir uns strategisch positionieren müssen und unseren Value optimieren müssen und sozusagen flexibel, innovativ sein müssen, wo jeder denkt, ja, okay, das hätten wir auch vorher gewusst. Also ich sage immer, versuchen wir es doch möglichst zu quantifizieren, was quantifizierbar ist. Wir sollten uns natürlich bewusst sein, dass wir Modellannahmen haben und die Schwächen sollten wir schon im Kopf haben, aber wenigstens versuchen sollten wir es. Aber bei so einer Anwendung wie der kooperativen Spieltheorie, da werde ich dann auch ein bisschen skeptisch sozusagen, ob das letztlich in irgendeiner Form anwendbar ist, auch wenn das Gedankenexperiment meiner Meinung nach schon sehr spannend ist. Denn gehen Sie mal, wenn Sie jetzt zwei Player hier haben, ja, Sie hätten hier einen Automobilhersteller und einen Zulieferer hin, die können Sie noch fragen, was sind denn die Kosten hier und dafür und wie viel sparen Sie? Selbst da tun Sie sich schwer, das zu quantifizieren, aber das kriegt man noch hin, wenn man sozusagen auch wirklich möchte. Ne? Aber gehen Sie mal hin und sagen, stellen Sie mal Ihre Nutzenfunktion auf. Ne? Das ist natürlich wirklich völlig, völlig aussichtslos und insofern wird man hier Schwierigkeiten haben, genau hier dann eben eine solche Teilung des 100-Euro-Scheins zwischen dem Bettler und dem reichen Mann zu finden oder hier eben auch entsprechend diese Frage zu beantworten, wie viel Ausgleichszahlung ist denn jetzt sozusagen die richtige. Ne? Also in dem Fall hier nur ein Standardisierungsgleichgewicht, nämlich die Nicht-Standardisierung ist hier entsprechend das Gleichgewicht. Wenn man das hier mit allen denkbaren Parameterkonstellationen sozusagen durchspielt und sich mal anschaut, welche Gleichgewichtspunkte denn in welcher Konstellation auftreten, was würden Sie denn vermuten oder wie könnte man das denn sozusagen verallgemeinern? Wir haben zwei potenzielle Gleichgewichte, nämlich das Standardisierungsgleichgewicht links oben und das Nicht-Standardisierungsgleichgewicht rechts unten. Unter welchen Parameterkonstellationen landen wir denn in welchen Gleichgewichtspunkten? Und das wäre sozusagen mal die erste Frage zum Abschluss der Stunde für heute. Und die zweite Frage wäre die, versuchen Sie nochmal zu überlegen und zu vergleichen, welche Ergebnisse rauskommen bei dem zentralen Optimierungsmodell einerseits und dem dezentralen spieltheoretischen Modell andererseits. Was würden Sie denn versuchen, wenn Sie mal drüber nachdenken, so allgemeine, ein paar allgemeine Aussagen da jetzt herauszuholen? Man könnte ja sagen, das ist mal schön modelliert und toll, jetzt gehen wir nach Hause. Aber was können wir denn daraus lernen, wenn wir die beiden Modelle miteinander vergleichen? Ja?
Ich denke, das zentrale Modell tendiert ja schon dazu, zu standardisieren.
Ja.
Und eben bei einem anderen Modell ist halt drauf ankommt.
Ja?
Ob es halt für den Akteur was bringt, zu standardisieren, ob er wirklich davon was hat.
Mhm.
Also ob es vielleicht noch ein bisschen auf die Macht des Unternehmens. Also wenn man jetzt dieses beiden Pole hat, dann wird ja eigentlich die Lösung durchgesetzt, die für den Mächtigen
vom Vorteil ist. Geht alles in die richtige Richtung? Ich würde es mal wie folgt zusammenfassen. Also wenn Sie die spieltheoretische Modellierung nehmen, ist das die Nicht-Standardisierungslösung ist immer ein Gleichgewicht, egal welche Parameter Sie setzen. Während das Standardisierungsgleichgewicht nur dann auch ein Gleichgewicht ist, wenn für beide Akteure gilt, dass die Standardisierungskosten kleiner sind als die Informationskosten. Anders ausgedrückt, wenn beide davon profitieren. Und das zeigt auch schon, dass dass das zentrale Standardisierungsproblem oder eine zentrale Instanz sozusagen tendenziell immer zu dem Ergebnis kommt einer Mehrstandardisierung. Also Sie können keinen Fall konstruieren, in dem das dezentrale Modell zu einer höheren Standardisierung, also zu mehr Standardisierung führt als das zentrale. Das geht nicht. Einfach deswegen, weil die zentrale Instanz, vielleicht so ein CIO im Unternehmen, eben in der Lage ist, auf das gesamte Unternehmen drauf zu gucken. Und dann sieht er eben, dass vielleicht für einen bestimmten Bereich die Standardisierung jetzt nur für diesen Bereich genommen gar nicht optimal ist. Aber dass es eben für das gesamte Unternehmen optimal ist, weil man eben entsprechende Informationskosten sparen kann. Also diese Gesamtperspektive, diese Koordination, diese perfekte, die kriegt theoretisch nur eine zentrale Instanz hin. Theoretisch schiebe ich deswegen ein, weil so eine Instanz, wenn man das jetzt mal in Terms von der Organisationstheorie ausdrücken würde, eine Instanz eben auch nur begrenzte Fähigkeiten hat, Informationen zu sammeln und Informationen zu verarbeiten. Irgendwann, oder auf gut Deutsch ausgedrückt, irgendwann ist der Arbeitstag für so einen CIO oder einen CEO eben auch zu Ende und er hat einen dicken Kopf und er kriegt nicht mehr alle Informationen sozusagen in sein Hirn rein. Insofern, das sind die Grenzen der zentralen Entscheidung. Aber prinzipiell ist es natürlich das Koordinationsinstrument, um für alle sozusagen die besseren Entscheidungen zu treffen. Also für heute war es das. Vielen Dank.